ARD.
NDR Info. Intensivstation.
Willkommen zum September-Rückblick mit Stefan Fritzsche.
Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Ja, danke, Herr Söder. Also September, ein Monat, den ich persönlich nicht dringend gebraucht hätte. Also was hatten wir? Rechtsruck im Osten Deutschlands und in ganz Österreich. VW-Krise, Grünen-Krise, Migrationsdurcheinander, Raab-Comeback und, und Heinos kleines Politik-Einmaleins.
Schwarz-Braun ist die Haselnuss.
Deutschland braucht einen Trump, der für sein Volk da ist. Ich war gerade in Amerika und habe mit vielen Leuten gesprochen, die alle Trump wählen. So einen Mann brauchen wir hier in Deutschland.
Schwarz-Braun bin auch ich.
Und da setze ich natürlich auf Friedrich Merz.
Ja, auf wen denn sonst? Friedrich Merz in seiner Rolle als Donald Trump.
Ich will mal zunächst sagen, mir gefällt der ganze Unterton nicht.
Ja, das reiche ich weiter an Heino.
Ich bin damit fein.
Ja, soweit mal die Gemengelage im September. Und man muss ja sagen, es wird ein bisschen ungemütlich in diesem
Herbst der Entscheidungen.
Ein Herbst der Entscheidungen.
Ja, genau. Von den Machern der Erfolgsjahreszeit, Frühjahr des Streits. Und dem Sommer der Apathie kommt jetzt der neue Straßenfeger, der Herbst der Entscheidungen. Und die letzte Folge in diesem Jahr ist bereits in Vorbereitung, ein Winter der Überraschungen. Ja, es war und ist cineastisch ein echt anspruchsvolles Jahr.
Ja, wir haben gekämpft, das ging aufs Zahnfleisch.
Ja, so ist das bei Wahlkämpfern. Sogar das Zahnfleisch ist betroffen und die Zahnärzte im Osten Deutschland melden schon Überlastung. So greift eins ins andere, speziell in Thüringen und Sachsen, wo zuerst gewählt wurde und die CDU, die SPD, die Grünen, die Linke und die FDP ziemlich auf dem Zahnfleisch gingen. Die Berliner Ampel steht jetzt wegen der ganzen Niederlagen auf tiefgelb-rot. Eigentlich darf man im Straßenverkehr nicht mehr weiterfahren. Und die Frage stellt sich überall, hält die Ampel noch bis Weihnachten, Ostern oder gab es zum Ende? Neulich war Michael Mittermeier bei uns und wusste es auch nicht.
Ich habe keine Ahnung. Das ist so, im Moment wäre es wahrscheinlich das Bild so ein bisschen, wie wenn du im Krankenhaus, da liegt einer so, wird nur noch, überall gehen Schläuche rein und keine Ahnung. Glaubst du, der kommt durch? Also man weiß es nicht. Also die Zeiten sind halt einfach aber auch zu hart und gefährlich, dass wir jetzt nur billig auf irgendwas gehen. Ich stehe halt immer da und denke mal, ihr lieben etablierten Parteien, ob jetzt links oder rechts oder Mitte, so Ding, findest doch irgendwie ein Mittel, dass wir wenigstens die ganz Rechten oder die ganz Linken irgendwie fernhalten. Weil da werden ja nur Parolen geklopft. Es gibt ja keine Lösungen. Weil zum Sagen, wir schieben jetzt 20 Millionen Leute ab bei dieser Remigrationskiste. Alter, wer ist denn das alles? Muss ich dann auch raus, weil mein Deutsch nicht so gut ist? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich sollte man Bayern entleeren.
Bayern abschieben, gute Idee. Aber wohin? Michael Mittermeier, am Ende dieses Podcasts gibt es noch ein Interview mit ihm zur Lage der Nation und seiner eigenen. Also, liebe etablierte Parteien, warum läuft's nicht?
Das ehrenamtliche Endergebnis.
Das wäre ja ganz hilfreich, wenn die Endergebnisse nur ehrenamtlich wären oder gar freiwillig. Ja? Dann müsste man sich eigentlich weniger Sorgen machen.
Eine schlechte Stimmung, die in Bezug auf diese Regierung herrscht.
Ja, Frau Esken, schlechte Stimmung beim Wähler wegen der Ampel. Eine ehrenamtliche Einsicht? Irgendeine Idee, was die SPD jetzt machen könnte?
Zunächst bleibt einmal festzuhalten, dass die SPD noch immer in allen Landtagen drin ist. Das zeigt, für Themen wie Lehrermangel, fehlende Kitaplätze und unbezahlbares Wohnen, dafür wird die SPD gebraucht.
Also das, Frau Esken, sind ja alles keine Alleinstellungsmerkmale der SPD. Andere Parteien plakatieren sowas ja auch.
Im Wahlkampf etwas plakatieren ist das eine, es dann nicht machen etwas völlig anderes. Deshalb muss eine SPD-geführte Bundesregierung von der SPD geführt werden, auch wenn wir da noch nicht ganz am Ziel sind.
Naja, dass Olaf Scholz nicht genug führen würde, das ist ja ein Dauervorwurf. Übrigens gibt's den jetzt auch schon aus den eigenen Reihen, verbunden mit der Frage, ist er eigentlich noch der richtige Kanzlerkandidat?
Von mir dazu ein ganz klares Wahrscheinlich, wenn Olaf wieder will. Bei der Wahl zum Parteivorsitzenden ist er ja damals gegen mich durchgefallen, aber Kanzler ist er ja qua Amt.
Er will ja, das hat er jetzt schon öfter gesagt. Aber was macht denn die Partei jetzt damit? Das bringt mich zu der Frage, Frau Esken, sind Sie noch die richtige Parteivorsitzende? Eine Parteikollegin hat ja jüngst gesagt, für die SPD wäre schon einiges gewonnen, wenn gewisse Führungskräfte der SPD grundsätzlich nicht mehr an Talkshows teilnehmen.
Das ist natürlich sehr allgemein.
Daneben war ein Foto von Ihnen.
Abbildung ähnlich. Ich vermute, da hat man jetzt womöglich zu lange nicht miteinander gesprochen. Muss man mal was dran ändern. Ich sag ja nie, man kann aus etwas nichts lernen. Letzten Endes sogar aus Solingen. Aber natürlich müssen wir noch besser werden. Deshalb haben wir das Rückführungsverbesserungsgesetz. Wir bereiten einen 10-Punkte-Kommunikationsoptimierungsplan vor, ein gutes Erklärgesetz, das Fortschrittsmachbeschleunigungsgesetz, aber auch ganz einfach Anreize zur Förderung der Nachfrage der Ankurbelung des Verkaufs von E-Autos. Grundsätzlich ist es bei uns wie bei VW. Es liegt nicht an der Führung, sondern am Markt, der zurzeit nicht mehr hergibt für SPD.
Ah, ja. Wenn es denn so ist, wäre dann vielleicht zeitnah ein Job bei VW etwas für Sie, Frau Esken? Dann könnten Sie noch rechtzeitig in Olaf Scholz eine Abschaltautomatik einbauen.
Ich denke, wir sollten Personaldebatten an dieser Stelle beenden. Ich bin eh schon zu oft in Talkshows.
Wahlen haben ja momentan immer etwas Deprimierendes, finde ich, weil man vorher schon weiß, wie es hinterher aussieht. Also man ahnt es zumindest. Die Mitte geht flöten, die Ränder profitieren. Und mittendrin die Migrationspolitik. Und gerade vor Wahlen überbieten sich die Parteien mit Slogans, Forderungen, Erkenntnissen. Also dieser Migrationsgipfel der Ampel, bei dem die Union erst nicht wollte, dann hinging und gleich wieder beleidigt abzog, boah, also dann lieber gar nichts. Also was wollten Sie? Grenzen dicht, zurückweisen und dann mal sehen, was Brüssel sagt.
Also alle diejenigen, die an den deutschen Außengrenzen einen Asylantrag stellen, sind schon mindestens ein Land in Europa zu weit gereist.
Das ist mal eine treffsichere, griffige Formulierung. Gibt aber noch mehr.
Brot, Bett, Seife. Das sind die Grundvoraussetzungen, die Asylbewerber in Deutschland erhalten sollten.
Seife auch? Also ey, irgendwann muss ja mal Schluss sein. AfD-Kruppalla in Hochform und die AfD-Jugend übrigens auch bei ihren Wahlpartys. Alle abschieben, dann sparen wir uns auch das Brot, das Bett und die Seife. Alle überbieten sich in Sachen Migrationspolitik. Grenzkontrollen sind mal ein Grundpfeiler der aktuellen Forderungen, weil...
Nein, man weiß ja nicht, wer im Kofferraum hinten drin sitzt, ne? Also ja...
Ja, weiß man nicht, wenn man nicht nachschaut. Und wie viele da auch noch mal reinpassen in so einen Kofferraum. Ne? So ein Kofferraum, da beginnt's also. Ansonsten läuft's fast wie auf dem Fischmarkt.
Kommt dran, ihr Leute, keine Angst. Ich bin nicht die Genfer Flüchtlingskonvention. Wie sag ich immer? Wo Abschieb-Achim lauthals schreit, gibt's keinen Flüchtling weit und breit, ob Syrer oder Taliban. Alle können nach Hause fahren. Guck nicht so wie ein Hamster beim Kacken. Ich würd's auch nicht glauben, wenn ich's nicht selbst sagen würde. Komm, Schätzeken, bei mir gibt's noch einen kompletten Aufnahmestopp obendrauf. Mir egal, was das Grundgesetz sagt, ich leg noch eine unbefristete Abschiebehaft dazu. Das kriegt ihr nur bei mir, bei Abschieb-Achim.
Hört nicht auf Abschieb-Achim. Seine Sprüche sind älter als meine Schlüpper. Ihr wisst doch, ob Zäune, Mauern, Stacheldraht. Nur eine ist hier wirklich hart, weil keiner über Grenzen springt, wo Grenzgerda den Schlagbaum schwingt. Kommt schon ran hier, bei mir gibt's mehr Abschiebeflüge als Sand in Syrien. Grundrecht auf Asyl ohne mich. Die einzige Sachleistung, die es bei mir gibt, ist ein Rückflugticket für alle.
Hört doch nicht auf die. Wer Grenzgerda glaubt, der glaubt doch an den Osterhasen. Bei mir gilt, wen wir nicht reinlassen, den müssen wir auch nicht rausschmeißen. Ihr kennt doch meinen Spruch. Scheiß auf Dublin und auf Schengen. Ich pushe back in großen Mengen. Die anderen sind nur Volksverräter. Sicher ist nur Pushback, Peter. Leckt mich am Grundgesetz. Nicht so schüchtern, kommen Sie ran. Verhandlungen mit den Taliban, die gibt's nur bei mir. Und ich pack noch 12 sichere Drittstaaten obendrauf. 12 sichere Drittstaaten. Ist mir egal, was das Völkerrecht dazu sagt. Ich hau noch eine komplette Frontex-Flotte fürs Mittelmeer obendrauf. Und denkt dran, das Angebot gilt nur bis zu den Landtagswahlen. Danach gibt's hier nichts mehr.
Intensivstation September Monatsrückblick nach Thüringen und Sachsen gab es ja dann die dritte Wahl. Nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei. War aber auch nicht so gut, also nicht für alle.
Die FDP ist jetzt bei 0,8%. Das ist weniger als die Hälfte der Tierschutzpartei.
0,8%. Die kriegen jetzt nicht mal mehr staatliche Parteienfinanzierung, also Parteienstütze. Die gibt's nämlich erst ab 1%. Ja, wer braucht im Osten noch die FDP, fragen sich Lindner und Djirsaray. Oder wer braucht noch die Grünen, fragen sich Nuripur und Lang. Und der knappe Wahlsieger Herr Woidke mit dem Slogan, wenn schon Glatze, dann Woidke, der fragt sich, ey, wo sind eigentlich meine Koalitionspartner hin? Ja, sind leider alle weg, weil alle draußen. Schlimm. Die Wahl ist passé Und es half auch der CDU keine Fee.
Die CDU ist zerrieben worden zwischen AfD und SPD.
Auch für die Grünen überall Umstände und Gegenwind.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass wir dabei ziemlich unter die Räder gekommen sind.
Ach ja, die Räder. Sie malen zwar langsam, aber hart.
Es waren die Rahmenbedingungen, es war die taktische Lage, es war ausdrücklich nicht der Spitzenkandidat.
Natürlich nicht, war er doch bei der FDP und nicht bei den Linken.
Wie weit will man eigentlich als FDP noch sinken?
Muss die Ampel jetzt aufwachen?
Wir brauchen schneller Neuwahlen, wir können nicht ein Jahr so weitermachen.
Klar, CDU, doch erstmal gründlich analysieren das Gewitter. Das
Wahlergebnis in Brandenburg ist für uns, für die CDU, bitter.
Ja, schlimm, oder? Da schwindet die Lust.
Die Diagnose ist, Deutschland hat Ampelfrust.
Ja, FDP, Mitschuld am größer werdenden Graben.
Es waren andere Umstände, die uns den Erfolg verwehrt haben.
Da sind sie wieder, die Umstände. Überall nur Jammerei.
Die FDP ist jetzt bei 0,8%. Das ist weniger als die Hälfte der Tierschutzpartei.
Und die AfD? Vom Erfolg sonst beschienen?
Also die ganzen Auswüchse, die sind ja auch maßgeblich den Medien zu verdanken, beispielsweise auch Ihnen.
Okay, nun mal das Gejammer beiseite. Die Berliner SPD und ihre Positionierung.
Eine schlechte Stimmung in Bezug auf diese Regierung.
Rückenwind ist Eskens Sache nicht, nee.
Aber es war eine große Leistung der Geschlossenheit und der Entschlossenheit der Brandenburger SPD.
Jawohl, endlich mal. Der Woidke vom persönlichen Sieg umweht.
Nee, wir haben vor allen Dingen eines deutlich gemacht, dass es bei dieser Wahl um Brandenburg geht.
Man dachte schon, es geht nur um ein Woidke-Fest.
Herr Woidke ist nicht aus Überzeugung gewählt worden, sondern weil er sich auch politisch erpresst.
Oh, Erpressung. Das ist im politischen Geschäft ja noch rar.
Wir stehen bereit, um Politik anders zu machen, als es bisher war.
Da freuen wir uns drauf, worauf ihr euch verlassen könnt.
Der Optimismus sei Ihnen vergönnt.
Gegönnt wäre besser. Ach, geschenkt. Noch ein Schlusswort, das alles umreißt?
Wir nehmen die Rolle an, die der Wähler uns zuweist.
Und das ist auch das Beste. Meist. Intensivstation mit dem Monatsrückblick auf den nicht ganz so schönen September mit Stefan Fritsche.
Ich bin damit fein.
Ja, immer noch. Danke, wunderbar. Also einmal kurz schauen wir noch nach Thüringen, wo die konstituierende Sitzung des Landtags, ich sag mal, etwas ruppig verlief. Die AfD und ihr Alterspräsident waren eher, unhöflich.
Es gibt einen Antrag, den habe ich gestellt. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche, Sie haben diesen jetzt abzustimmen.
Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Ich als Alterspräsident trage hier meine Auffassung vor.
Sie missachten unsere Abgeordnetenrechte und lassen nicht mal die Feststellung der Tagesordnung zu.
Sie sind Alterspräsident und nicht demokratisch legitimiert. Demzufolge haben Sie nicht die Befugnisse des Landtagspräsidenten.
Ich bitte darum, dass die Mikros abgestellt werden, damit ich nicht ständig unterbrochen werde.
Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Machtergreifung. Das war ein Schlüsselmoment. Machtergreifung. Wow. Echt jetzt? Sind wir schon so weit? Das ging aber doch schneller, als ich dachte.
Morgen. Morgen? Warum stehst du hier so verloren vorm Landtag rum?
Meine Zugangskarte funktioniert nicht mehr.
Ach, das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Komm, wir gehen rein. Morgen, seine Karte geht nicht.
Wird schon seine Berechtigung haben.
Ja, die hat er. Also er ist Abgeordneter, so wie ich.
Es wird schon seine Berechtigung haben, warum der Alterspräsident die Karte gesperrt hat.
Du bist ein Gast von mir. Los!
Merkst du, was hier gerade passiert?
Was denn?
Die kapern den Landtag.
Oh ja, Gott noch mal. Lass sie einfach mal machen. Nur so können wir sie entzaubern. Hoppla, meine Bürotür ist kaputt.
Oder die Schlösser wurden ausgetauscht.
Und wenn schon, das ist nur eine Formalie. Außerdem wollte ich direkt in den Plenarsaal gehen. Ein bisschen umgebaut.
Na, eine Idee, warum da nur noch 32 Stühle stehen?
Guck mal, interessante Mikrofone.
Test 1, 2, 3.
Irre, das funktioniert bestimmt irgendwie mit künstlicher Intelligenz.
Natürliche Intelligenz wäre gewesen, wenn wir damals zugestimmt hätten, dass die Geschäftsordnung geändert wird.
Wer hat denn den Vorschlag gemacht?
Die Grünen.
Merkst du selber, ne?
Mensch, lass das! Die Typen vom neuen Sicherheitsdienst gucken schon. Prima, die wollen zu uns. Ja, und dann sagen wir mal Hallo.
Die haben Baseballschläger.
Keine Angst, du musst solche Leute einfach inhaltlich stellen.
Der September brachte ja nun endlich auch die Entscheidung, Merz oder Söder in Sachen Kanzlerkandidatur. Und es wurde, Friedrich Merz.
Ich wünsche dir für die nächsten Monate alles Gute und viel Erfolg für unsere christlich-demokratische Union, für die Union insgesamt und für unser Land.
Angela Merkel wünscht Friedrich Merz anlässlich ihrer 70-Jahres-Feier, die die CDU ja für sie groß organisiert hatte, wünscht ihm alles Gute. Wenn sie jetzt noch gesagt hätte, dass sie hinter ihm steht, dann hätte ihm nun wirklich die Panik in die Glieder fahren müssen. Aber so kann er es vielleicht gerade noch ertragen, auch weil der Söder ja so großzügig reagiert hat.
Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Ja, neumodischer Sprech, haben wir schon gehört, fein. Das hat er doch früher nie gesagt. Fein. Aber das beobachten wir ja, wie lange er fein ist und wann es ins Unfeine kippt. Merz selbst ist ja zu Beginn seiner Kanzlerschaft dann 70, aber keine Angst.
Ich bin fit genug für dieses Amt. Das liegt ein bisschen bei mir in der Familie. Alle meine Großeltern sind über 90 geworden. Meine Mutter ist heute 96, mein Vater ist 100. Also ich habe biologisch noch einige Jahre vor mir.
Hey, warum nicht? Dann wäre Merz, wenn es gut läuft und er 100 wird, noch 30 Jahre im Amt. Bis 2055. Wow. Ein Tusch. Stichwort Kanzlerkandidat. Jede Partei, die was auf sich hält, kürt ja jetzt einen Kanzlerkandidaten oder TIN. Die AfD kommt mit Weidel, die Grünen werden Habeck aufstellen, BSW zieht dann mit Sarah Wagenknecht nach und die FDP, ja Gott, also ne, Lindner, oder? Kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob sie reinkommt in den Bundestag oder nicht. Hauptsache, man hat für alle Fälle mal einen Kanzlerkandidaten im Petto.
Hey Jugendliche, wir sind jetzt auch bei TikTok. Ich bin Username Annegret Kramp-Karrenbauer. Das sind vielleicht alle zunächst einmal voller Überraschung. Und auch ich selber denke manchmal cringe. Aber ich stand vor geraumer Zeit schon einmal für eine junge neue CDU. Und jetzt eben dann wieder nochmal hier. Für Politik und Content für junge Leute. Also, hey zusammen.
Und wann komme ich hier endlich mal zu Wort? Wir haben immerhin bis zu 30% in den Umfragen.
Frau Weidel, ich wollte zunächst einmal...
Ich bin hier die einzige Kanzlerkandidatin, die Wahl gewinnt. Und wenn nicht, ist sie manipuliert. So oder so werde ich regieren. Wie denn? Ich als Kanzlerkandidatin des BSW werde mit meinen 30% oder 40% jedenfalls nicht mit Ihnen koalieren. Frau Wagenknecht, meine AfD wird keinen Koalitionspartner mehr brauchen. Mit unserer absoluten Mehrheit. Das werden wir Grünen mit all unserer Macht verhindern. Dazu müssten Sie ja erstmal wieder in den Bundestag kommen.
Frau Baerbock, gestatten Sie mir zunächst einen Moment des Nachfragens, was Ihre Anwesenheit hier...
Dafür sprechen viele Gründe. Erstens, weil immer viele Gründe für mich sprechen. Zweitens, war ich schon mal Kanzlerkandidatin. Und drittens, kann Robert heute nicht. Er muss wieder irgendwas nochmal neu rechnen. Oder allen alles erklären, oder was? Und da Robert und ich immer alles gemeinsam und zusammen.
Auch Friedrich Merz ist heute leider verhindert.
Wahrscheinlich beißt er gerade in den Tisch, auf dem ich als BSW mit dem Chef seiner Thüringer CDU neulich bereits vertrauensvoll zu Mittag gegessen habe. Wenn es Ihre Geschäftsordnungstricks zulassen, darf ich hier vielleicht auch noch mal was sagen, ja? Ich stelle hiermit ganz glasklar fest, dass ich als Spitzenkandidatin der AfD nicht beabsichtige, Bundeskanzlerin zu werden. Sondern Bundeskanzler. Den ganzen grünen Genderwahnsinn werde ich nämlich als erstes abschaffen. Danach werde ich als erstes den öffentlich-linken Rundfunk ausschalten und dann als erstes in unseren Schulen und sogenannten Theatern wieder für deutsche Kultur sorgen. Dann wird es als erstes für ein paar Tage keine Urlaubsflüge geben können, weil wir alle Flugzeuge für die Massenabschiebung brauchen. Dann werde ich als erstes die Sanktionen gegen Russland aufheben, als erstes Atomkraft, Kohlekraft, Gas und Tagebau wieder fördern und als erstes dafür sorgen, dass wir als erstes wieder deutsche Kinder aus deutschen Müttern, ja, damit wir als deutsches Volk wieder als erstes dastehen. Wenn ich als erstes mal ganz direkt diplomatisch formulieren soll, diese gefährliche... Wenn ich als BSW mal ganz undiplomatisch formulieren soll, Frau Weidel, Sie haben ganz offensichtlich einen Gehirn gehörigen Knall. Lassen Sie sich mal untersuchen. Wobei wir über das Ende der Russland-Sanktionen oder die Abschiebungen natürlich nicht in diesem Ausmaß.
Ich denke, ich kann dafür Friedrich Merz ausdrücken, dass wir im Bereich der Abschiebung durchaus...
Es ist ja nicht so, dass wir Grün völlig gegen Abschiebung wären.
Herr Jugendliche, ich glaube, wir haben da ganz schön krass überzogen, weil so ein TikTok-Video ja nur 30 Sekunden haben soll. Aber Politik dauert, gerade wenn man mal die vielen unterschiedlichen Positionen darstellen will. Nächstes Mal dann was anderes.
Intensivstation, der September-Rückblick mit Stefan Fritzsche. Ja, die Grünen sind ja auch nicht gerade als Gewinnerinnen aus dem September gekommen. Nach der Brandenburg-Wahl dauerte es gefühlt ja nur noch ein paar Sekunden und dann zack.
Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen.
Und weg waren sie. Ricarda Lang und Omid Nuripur kleben nicht an Stühlen. Ja, gibt ja zwei Arten der Reaktion auf so eine Pleite. Die eine ist diese, man klebt nicht. Die andere heißt, ich laufe vor der Verantwortung nicht weg und bleibe kleben. Ja, das sind die, die ansonsten nichts anderes können und die Bedeutungslosigkeit vermeiden wollen. Grünen-Chef Habeck war so geflasht von dieser Heldentat, dass sie nicht kleben, ja, der bekam sich gar nicht wieder ein.
Das war meine eigene Idee. Ich habe immer darum gerungen, in meiner Rolle selbstbestimmt zu entscheiden und ich habe das auch immer getan.
Der heutige Tag war ein aufwühlender Tag und das zeigt noch einmal, wie gnadenlos und manchmal unbarmherzig das politische Geschäft ist.
Vielleicht kann ich heute ein bisschen offener reden, als ich in den ganzen anderthalb Jahren unserer Begleitung reden konnte.
Trotzdem führt er einem noch einmal vor Augen, mit welcher Härte hier manchmal agiert wird. Und Ricarda Lang und Omid Nuripur haben heute etwas ganz, ganz Seltenes gemacht. Sie haben damit der Partei in einer schwierigen Lage, das darf man ruhig sagen, eine Chance geschenkt, möchte ich sagen.
Alles, was ich brauche, ist eine Chance.
Du bist in der Funktion, musst du es ja immer allen recht machen. Oder zumindest kam es mir so vor. Vielleicht ist das auch was Falsches, was man sich einbildet. Vielleicht muss man sich von dieser Erwartung auch einfach mal frei machen.
Weil sie heute zurückgetreten sind, zeigt das noch einmal, was für gute Parteivorsitzende sie waren.
Vielleicht kann ich heute ein bisschen offener reden.
Sie haben dieses Opfer gebracht, damit die Partei noch mal neu starten kann.
Das war meine eigene Idee.
Wir reden jetzt darüber, wie die Partei diese Chance, die uns Ricarda Lang und Omid Nuripur geschenkt haben, am besten nutzt. Und insofern haben sie eine Verantwortung übernommen, die ganz viele andere und vor allem ich auch trage. Und
ich stand da vor der Kamera. Ich habe zum Team gesagt, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mich hier jetzt hinzustellen und zu sagen, wir müssen nur 1, 2, 3 machen und dann wird alles wieder gut. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gerade nicht genau, was 1, 2, 3 ist. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand es gerade weiß, sondern vielleicht auch einfach mal zugeben, dass es gerade gar nicht so einfach ist.
In diesem unbarmherzigen Geschäft, ein hartes und undankbares Geschäft.
Ich glaube, manchmal stecken wir so viel Arbeit da rein, miteinander Wordings abzustimmen, dass man vergisst, ob da draußen noch irgendein Schwein versteht, was man sagt.
Ricarda Lang und Omid Nuripur haben da mit uns, den Grünen, die Chance gegeben, eine Chance geschenkt, möchte ich sagen, nochmal einen Neustart hinzulegen.
Alles, was ich brauche, ist eine Chance.
Also fassen wir zusammen, Ricarda und Omid haben jetzt Heldenstatus bei den Grünen. Da sollen jetzt auch schon Denkmäler in Arbeit sein, so nach Art von Willy Brandt in der SPD-Zentrale. Die beiden Neuen, die sich jetzt bewerben, heißen Franziska Brandner und Felix Banaschak.
Und ich möchte, dass Bündnis 90 die Grünen der Ort ist, wo sich Menschen versammeln, die an Deutschland und an Europa glauben.
Wir wollen, ich will, dass Bündnis 90 die Grünen wieder Zukunfts- und Hoffnungsort sind für dieses Land und für die Menschen, die in diesem Land leben.
So, Amen. Was soll da noch schiefgehen? Intensivstation mit dem September-Rückblick. Es gab doch noch was Schönes im September, hatte ich ganz vergessen. Der bundesweite Warntag, also keine Warnung vor Einbrechern oder Stau oder so, sondern vor, ja, Katastrophen, Aliens oder herabstürzendem Himmel. Sowas eben. Und er hat sauber funktioniert, muss man ja sagen. Alle Handys spielten das aus. Bei vielen Kids bewirkte das übrigens endlich mal, dass sie wieder hochguckten. Einige sollen sich dabei aber auch verletzt haben, weil der Hals eine gerade Stellung einfach nicht mehr gewöhnt ist. Aber sei es drum. Ansonsten alles gut und erfreulich, auch für Warntonsammler übrigens. Denn es stellte sich heraus, es gibt einen Wallfahrtsort für euch.
Erleben Sie die wunderbare Welt des Warntons im Warntonmuseum Warnemünde. Europas größte Warntonsammlung mit mehr als 30.000 Knöpfen. Von Rauchmelder über fertige Spülmaschine bis offener Gefrierschrank. Seltene und regelmäßige Töne zum Anhören und Nachmachen. Jetzt mit der Sonderausstellung Essen ist fertig. Das Mikrowellenpling im Wandel der Zeit. Visit the Warntonmuseum Warnemünde. Täglich geöffnet von 11 Uhr bis zur amtlichen Entwarnung.
Ach, und noch was sehr Schönes brachte der September. Das Deutschland-Ticket, formerly known as 49-Euro-Ticket und before that known as 9-Euro-Ticket, heißt jetzt aber 58-Euro-Ticket und lebt quasi als solches weiter. Was echt nicht klar war.
Das bedeutet, dass ich mir jetzt eigentlich überlegt hatte, einen zu kaufen. Ich habe aber jetzt abgewartet, bis die Info kam. Aber 58 Euro ist mir dann doch zu viel.
58 sind eben keine 49 oder gar 9. Jemand eine andere Meinung?
Bei jeder Preiserhöhung im öffentlichen Verkehr haben die Leute immer gesagt, es ist zu viel, wir springen ab. Und sie tun es denn doch nicht, weil auch mit 58 Euro ist das Deutschlandticket auch noch ein extrem günstiges Angebot.
Ja. Eben, so sieht's doch aus. Noch jemand?
Wir halten das für einen Preis, der nach wie vor hochattraktiv ist und der nicht dazu führen wird, dass es viele Menschen geben wird, die das Abo verlassen werden.
Und auf dem Land, wo nichts fährt, schaut man sehnsüchtig hinterher. Schon wieder geht's den Autobauern schlecht. Da guckt man einmal nicht hin und zack, geht's ihnen wieder schlecht. Letztes Jahr noch 18 Milliarden Gewinn bei VW und heute schon fast insolvent. Ja, VW macht gerade diese schlimme Phase durch. Ja? So schnell geht, wie gewonnen, so zerronnen. Und nun? Was nun, Herr Habeck? Soll der Staat helfen mit Prämien oder warten wir zusammen mit der FDP auf technische Innovationen? Da gab es ja zum Glück diesen Autogipfel beim Habeck. Und Habeck wäre ja nicht Habeck, wenn er die Situation nicht vollkommen im Griff hätte.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass uns Schnellschüsse, Strohfeuer und kurzfristige Spontanmaßnahmen nicht weiterhelfen. Was die deutsche Automobilindustrie braucht, sind klare, langfristige Perspektiven.
Können Sie das etwas konkretisieren?
Ja, sicher kann ich das. Das reicht eben nicht, wenn ein Konzern weiß, dass es mit ihm abwärts geht. Also er muss wissen, in welcher Zeit es wie schnell, wie tief abwärts gehen wird. Also damit er sich darauf einstellen kann. Und es ist meine Aufgabe als Wirtschaftsminister, diesen Prozess verlässlich zu begleiten.
Aber haben Sie sich denn schon auf konkrete Maßnahmen einigen können?
Wir haben ganz konkret festgestellt, wer gerne welche Maßnahme hätte und welche Aktionen für erforderlich hält. Und damit wissen wir jetzt ganz konkret, worüber wir uns in der nächsten Zeit streiten, konstruktiv austauschen werden können müssen. Aber es geht eben kurzfristige Maßnahmen, mittelfristige Gegebenheiten und langfristige Ziele. Und da haben wir uns wenigstens auf eine ungefähre Reihenfolge einigen können.
Und die wäre?
2025, 2035 und 2050.
Und was soll da genau passieren?
Genau darüber müssen wir uns ja noch einigen, aber das sage ich Ihnen dann, wenn es soweit ist. Also bestenfalls noch knapp vorher und möglicherweise auch nicht ich persönlich. Aber immerhin haben wir uns auf die grobe Richtung einigen können.
Und das Verhältnis zur IG Metall ist doch sicher angesichts möglicher Betriebsschließungen und damit verbundener Kündigungen auch eher angespannt.
Ich kann Ihnen versichern, jemand wie ich, der nach der Wahl in Brandenburg mit den dortigen Parteifreunden telefonieren musste, weiß genau, wie sich Menschen fühlen, die von einem plötzlichen Verlust des Arbeitsplatzes betroffen sind.
Wird es denn nun konkrete Förderungen für den Ankauf von Elektrofahrzeugen geben?
Nun, einerseits wäre das sicher wünschenswert, aber andererseits gibt es Widerstände aus dem Kabinett. derlei Vergünstigungen aus Steuermitteln zu bestreiten.
Herr Lindner ist dagegen, ne?
Das haben Sie gesagt. Aber ich kann Sie beruhigen. Mir ist eine gute Methode eingefallen, wie wir diese Förderung der E-Mobilität finanzieren können, ohne den Haushalt zusätzlich zu belasten.
Und wie?
Das ist ganz einfach. Elektrofahrzeuge haben eine geringere Reichweite als Verbrenner. Geringere Reichweite bedeutet weniger Strecke, daraus Furcht. Mehr Elektrofahrzeuge brauchen kürzere Straßen aber bedeuten Einsparungen bei Sanierungen, Neubauten und der gesamten Infrastruktur. Und mit diesen Einsparungen finanzieren wir die Kaufprämien.
Intensivstation Monatsrückblick auf den September mit Stefan Fritsche. Ja, Deutschlands bekanntester Affe heißt ja Charlie bekanntlich und kommt immer vor der Tagesschau. Und man muss ehrlich sagen, er hat einen Scheißjob. Sitzt da vor der Weltkarte mit dämlicher Brille im weißen Hemd mit Schlips und muss mit Wolfgang Grupp reden. Ja, Sie kennen sie ja, diese Trigema-Werbung. Echt schlimm für ihn. Also ich würde mich da nicht zum Affen machen lassen. Auch nicht für Geld. Hat er sich auch gedacht, wollte schon aussteigen, aber Grupp hat ihn, wie man hört, gezwungen, was Neues zu machen, nachdem er seine Firma jetzt an seine Kinder übergeben hatte.
Herr Grupp, Trigema stellt sich neu auf.
Das ist richtig. Und für dich haben wir uns auch schon etwas Neues überlegt.
Ist klar. Hier will einer mit zwei Bananen einen unschuldigen Affen in die absolute Knechtschaft zwingen. Und soll jetzt Fashion-Influencer werden. Ja, der WWF hat schon protestiert. Charlie, schön, dass du hier bei uns im Studio bist und es mal endlich deutlich machen kannst. Ja, kannst auch das alberne Hemd ausziehen. Ja, schön, dass du da bist. Was gibt's denn jetzt Neues?
Also, wenn ich gewusst hätte, was der Alte damit meint, dann hätte ich aber ganz schnell Asyl im nächsten Affengehege beantragt. Statt elegantem Anzug und stilvoller Krawatte soll ich jetzt Hoodies tragen. Aha. Ich wusste bis gestern noch nicht mal, was das ist. Ich sehe jetzt aus wie Stefan Raab auf dem Weg zum Ring, wo er gleich mächtig verprügelt wird. Ja. Oder wie ein Taschendieb, der sein Gesicht vor den Überwachungskameras am Bahnsteig verstecken will.
Naja, es musste ja doch irgendwie ein Imagewandel her. Also ein Hoodie, ich nehme ja an von Trigema, der kann ja auch ganz cool rüberkommen.
Ja, wenn ein Schimpanse drinsteckt, eher nicht so. Ah. Und ich muss damit ja raus aus dem warmen Studio. Zum Beispiel auf den Basketballcourt, wo es nach Schweiß riecht. Widerlich. Was ich dann da machen soll, das sagen mir die Kameraleute. Früher habe ich die noch verstanden. Kamera läuft, war eine eindeutige Info. Aber was bitte soll denn wir shooten dich bedeuten? Klingt bedrohlich, oder?
Naja, ich finde, du siehst das viel zu negativ. Ein Shooting ist doch spätestens seit Heidi Klum bekannt.
Ich darf auch nicht mehr Hallo Fans sagen. Denn die heißen ja jetzt nicht mehr Fans, sondern Follower. Und ich soll in diesem Internet zum Influencer oder so werden. Es klingt wie eine übertragbare Krankheit.
Ja, ist es ja auch irgendwie.
Ich weiß gar nicht, ob sowas in meinem Vertrag überhaupt vorgesehen ist. Als ich den damals unterschrieben habe, da war ich ja noch jung und knackig. Hm. Der alte Wolfgang, der hat gesagt, Affe, ich mach dich zum Star. Seine Kinder planen, glaube ich, das Gegenteil. Hey Star, wir machen dich zum Affen.
Also wie alt du genau bist, das wollen wir jetzt ja hier nicht verraten. Aber kann es sein, dass du ein wenig mit deinem Alter haderst?
Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Facelifting kommt bei mir nicht in Frage. Ich fühle mich eher nach Planet der Schlaffen. Warum darf Wolle Grupp in Rente gehen und ich muss hier weiter buckeln? Weiß das eigentlich der WWF? Mhm. Ich fürchte auch, es wird nicht bei diesen Hoodies bleiben. Demnächst wahrscheinlich noch Polohemden oder Muskelshirts. Oh, wie erniedrigend. Aber leider brauche ich die Bananen. Deswegen mache ich es mal weiter.
Naja. Also dann danke ich für dieses Gespräch, Charlie. Alles Gute.
Übrigens für Sie immer noch Charles.
Im September gab es eine weitere erschütternde Nachricht. Es gibt wieder Wettbetrug im Fußball. Das macht nichts mit Ihnen? Sie finden es okay, weil fast überall Wettanbieter Werbepartner sind? Ja, dann erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Aber jetzt geht es nicht mehr nur um Bundesliga, wie damals bei Robert Heutzer. Jetzt erschüttert es die Regional- und Oberliga, also dich und mich. Und da fragt man sich doch, ist der Fußball vielleicht doch nicht mehr sauber? Und was hat das alles mit Geld zu tun? Wenn Wetten den Fußball ablösen, also als Breitensport, dann hören sich Reportagen bald so an.
Gut eine halbe Stunde ist gespielt hier im Wett- und Gewinn-GmbH-Sportpark an der Goldgräberstraße. Und der große Außenseiter FC Fortuna Wettumhausen führt klar und deutlich. 3:0 steht es gegen die TuS Quotenbach durch zwei herrliche direkte Einwurftore nach nur 15 Sekunden und dann noch einmal in der 7. Minute sowie einen besonders spektakulären Treffer in der 21. Da war es Quotenbachs Keeper Manuel Müller, der seinen Abstoß direkt an den Kopf des unparteiischen Friedrich Meinert donnerte. Von dort segelte der Ball in hohem Bogen zurück über Keeper Müller hinweg und senkte sich dann unhaltbar ins Netz der Quotenbacher. Das Spiel hier also so gut wie entschieden. Aber wen interessiert das schon? Die Spannung liegt heute woanders. Viele schauen hier mit angespanntem Blick an die Seitenlinie. Wird sich Fortuna-Trainer Sautner noch vor Ablauf der ersten halben Stunde in den Schritt packen oder nicht? Und wenn ja, mit links oder mit rechts? Das kann über Millionen entscheiden. 3 Minuten bleiben Sautner jetzt dafür noch. Heißt, wir sind in der 27. Minute. Und was war das? Ein Pfiff. Schiedsrichter Meier zückt die erste gelbe Karte. Und das bedeutet, hier hat jemand dicke Gewinne eingefahren. Denn die Quote auf die erste gelbe Karte des Spiels in der 27. Minute lag bei 29:1. Gratulation an alle, die an dieses Fußballwunder geglaubt haben. Ich sag's ja immer wieder, in dieser Sportart ist einfach alles möglich. Jetzt aber probiert es nochmal.
Hallo, Kollege, aufwachen!
Was?
Müssen Sie nicht das Spiel kommentieren?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da war ich wohl kurz eingenickt und in einem kleinen Albtraum gefangen, in dem der Fußball komplett manipuliert war. Völlig absurd. Hier steht es weiter 0:0. Keine Tore, dafür aber ehrlichen Fußball und absolute Hochspannung. Und in diesem Moment gehen die Mannschaften erstmal in die Kabine und ich gebe ab in die Werbung.
Die erste Halbzeit wurde Ihnen präsentiert von Superbet24. Nach der ersten Halbzeit ist vor der nächsten Wette. So, was gab's noch? Trump versus Harris, das Rededuell in Amerika. Ja, auch schon etwas her. Und was bleibt hängen? Haitianische Migranten essen Katzen, sagte Trump und zitierte damit eine rechte Verschwörungserzählung aus dem Netz. Ja, Vorschulkinder wären auch gut gekommen, aber deren Blut hatte ja auch schon damals Hillary Clinton getrunken. Also insofern, damit kannst du niemanden mehr schocken. Ja? Deswegen lieber Katzen essen. Wahrscheinlich ist es so, dass Migranten alles tun können. Jobs wegnehmen, alte Leute erschrecken, ja, die US-Luft wegatmen, alles tolerierbar. Aber beim Katzenessen hört's echt auf. They're eating the dogs, eat the cat, 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 eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat. Trump ist sich ja für nichts zu schade. Gerade hat er mal Kamala Harris als geisteskrank beschimpft, wegen ihres angeblichen Versagens beim Grenzschutz. Apropos schade, das muss man auf der anderen Seite auch sagen, er hätte ja den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beigelegt. Ne? Also dauert der jetzt noch bis zum 6. November, habe ich ausgerechnet. Dann ist er ja gewählt. Und dann wird auch Gaza befriedet und der Libanon auch. Dazu bräuchte er vielleicht etwas länger, vielleicht 2 Tage und eine Khamenei-Voodoo-Puppe. Oder besser 2 Puppen dann, ne, für Gaza und Libanon. Aber im Grunde, wenn er rankommt, ist im Grunde Frieden. Das ist so der Slogan. Ja, Trump gleich Frieden. Da könnten wir uns vielleicht gemeinsam drauf freuen. So, jetzt gehen wir nochmal schnell aufs Oktoberfest. Da gehen ja jedes Jahr mehr Besucher hin aus aller Welt. Die Zelte sind voll, die Maßkrüge auch und die Besucher schon lange. Und es gibt auch wieder die beliebten sexuellen Übergriffe, ohne die ein solches Oktoberfest ja gar nichts wäre. Alles wie gehabt und begründbar.
Männer, würde ich mal sagen, sind ja eh ein bisschen mit dem Kopf so anders gestimmt. Und natürlich, wenn man da viel Alkohol im Blut hat, dann ist da auch die Hemmschwelle ein bisschen niedriger. Und ich denke, da überlegt man dann vielleicht gar nicht so viel rum und langt dann einfach mal hin.
Ja, wer soll da noch überlegen? Es ist eh voll, man kann sich kaum bewegen und da kann schon mal passieren. Übrigens gibt's jetzt das Gästewohl-Label am Zelteingang. Angelehnt am Tierwohl-Label.
Frau,
Huberer. Dieses Jahr versieht die Stadt München Wiesenattraktionen mit Gastwohl-Labels. Wozu soll das gut sein?
Damit ist es wie mit dem Tierwohl-Label. Die Besucher können erkennen, was sie drinnen erwartet und wie sie da gehalten werden. Dabei steht 1 für mies und 4 für Pasture.
Dann schauen wir doch mal in dieses Zelt.
Also, wie Sie sehen, hier gibt's ganz schnell keinen Platz mehr auf der Bierbank-Garnitur. Wer sich jetzt hier aufhält, der muss entweder drunter liegen wie diese Besoffenen da und riskiert dann zertrampelt zu werden. Oder man steht auf dem Tisch. Da herrscht wiederum Tanzzwang und auch das ist nicht ohne. Im Nu rutscht man auf einem Rest süßen Senf oder Weißwurst aus, stürzt und bricht sich die Haxen. Also ziemlich erbärmlich. Und deswegen Gästewohl-Label 1.
Ach, und für Label 2 müsste...
Wenigstens die Speise als solche definierbar sein. Also Oberstar darf nicht wie Klärschlamm aussehen. Und man muss sich auch am Tisch so frei bewegen können, dass man die Hand zum Mund führen kann, selbst mit größeren Happen wie Würstel, Händel oder Knödel. Das steht für Gästelabel 2 mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.
Und was muss dann bei Label 3 noch besser sein?
Label 3 steht für Haltungszelte mit Toiletten, die den hygienischen Mindeststandards entsprechen und vor denen man höchstens 15 Minuten in der Warteschlange steht. Ja, auch Frauen. Außerdem darf die Dezibelzahl trotz Mitgrölen nicht höher sein als die einer 747 beim Start. Und Label 3 garantiert darüber hinaus autonomes Bewegen, soll heißen, jeder kann jederzeit hingehen, wo er will und wird nicht willkürlich von der Menge durch die Gegend geschubst.
Verstehe. Dann muss ja Label 4 das Gästewohl Paradies sein.
Absolut. Da zirkuliert die Luft nicht nur innen, sondern wird sogar regelmäßig mit frischer Außenluft ausgetauscht, damit es nicht zu Sauerstoffunterversorgung kommt. Außerdem ist die Hopfenzufuhr optimiert. Sprich, die Wirtin muss mindestens 20 Maßkrüge auf einmal tragen können, damit die Gäste nicht dursten. Und bei Label 4 darf man schon erwarten, dass in regelmäßigen Abständen 7 bis 8 Schuhplattler in Schleife live aufgeführt werden. Noch mehr Komfort wäre sowas wie ein Bio-Gästewohl-Siegel, also Label 5. Das wäre aber Luxus pur. Essen von sauberen Tellern und so. Leider momentan noch utopisch, aber man braucht ja Ziele.
Sie sagen es. Danke und damit zurück ins Studio.
Apropos Bayern und Wiesen. Ich hatte es ja vorhin schon angekündigt. Michael Mittermeier war bei uns, Kabarettist und Bayer. Und Torben Pöhlz hat mit ihm über Gott, die Welt, Remigration auf Sylt und die Wiesen natürlich gesprochen.
Moin, servus.
Bist du so ein bisschen vom Oktoberfest geflohen?
Ich bin nicht geflohen. Ich bin schmerzlich quasi rausgeschnitten aus dem Oktoberfest. Ich war schon am Wochenende wild unterwegs auf der Wiesen und freue mich auch, wenn ich dann daheim wieder auf die Wiesen gehe. Ja, ich brauche jetzt nicht als Lieder Sweet Home Alabama oder die Backstreet Boys als Stimmungslieder in einem bayerischen Bierzelt, wo ich festgestellt habe, haben sie gespielt Everybody, was schon von den Backstreet Boys, und wenn man es richtig bayerisch Everybody, dann klingt es eigentlich wie bayerisch. Ich glaube, dass das Original von den Backstreet Boys eigentlich ein bayerisches Volkslied war und es war Everybody, rock your body, also es hört sich so bayerisch an.
Wie traurig warst du, als feststand, Friedrich Merz wird der Kanzlerkandidat der Union?
Wir sind alle in den Keller gegangen und haben geweint und haben Ziegen geschlachtet, um dem Gott Mille zu stimmen. Nee, das Ding ist einfach, also es sind ja zwei, wo ich sage, ich will ja beide nicht. Aber ich glaube, an Söder braucht man, sage ich jetzt sogar aus Bayer, gut, er ist ja nicht mehr Bayer, er ist ja Franke. Franken kampieren auf bayerischem Gebiet, so sieht das aus. Die Wahl zwischen Pest und Cholera muss sich halt am Verein entscheiden. Und
es wäre die Chance gewesen, ihn loszuwerden in Bayern, ne?
Auf eine Art und Weise los, aber da wird er noch wichtiger. Er macht es jetzt schon so wichtig. Also ich war beim Wiesenanstich und dann kam er zum ersten Mal, er hatte noch nie Lederhosen getragen. Und die Lederhosen hat er nur auch gehabt, wir würden sagen, der Spritzer, damit er Aufmerksamkeit erregt. Weil einfach der Bürgermeister, der Dieter Reiter, der hat schon, ich glaube, 3 Legislaturperioden hinter sich, super Bürgermeister, SPD, roter Bürgermeister, aber super Typ. Und der ist halt ein mega Anstecher. Also der braucht 1-2 Schläge, diesmal waren es 2. zwei oder eineinhalb. Und er hat sich dann hingestellt, so, dass alle Kameras auf mich schaut, sehr hier bei Lederhosen an. Und dann hast du gehört so, du Markus, gehst bitte sofort weg, weil der Anstich ist. Und dann sieht man ihn, schaut euch die Videoaufnahmen an, dann läuft er so weg wie so ein Schulbub, so zum falschen Moment sich einfach in die Kamera stellen und wichtig machen. Das ist Söder. Aber CSU ist mir Lederhosen. Die wird über Generationen weitergegeben und da wird immer wieder neibieselt und dann wird einmal draufkotzt. Und, aber trotzdem sagen sie, ja, mein, dann zeig ich es doch nochmal an, weil es doch so gut passt. Also irgendwie haben die beiden was gemeinsam.
Aber die CDU-CSU, also die Union, ist ja nicht die einzige politische Kraft, die momentan Probleme hat. Man hatte so das Gefühl, die Grünen zerlegen sich gerade selbst. Ja? Der Vorstand ist zurückgetreten, der Jugendvorstand ist gleich ausgetreten. Was ist da momentan los in Deutschland?
Na gut, das hat ja mit Zerlegung erstmal nichts zu tun. Die sind, muss man mal sagen, Respekt, dass man jemand sagt, du, wir haben jetzt ein paar Wahlen verkackt. Irgendwie haben wir ja scheinbar was falsch gemacht. Irgendwie waren wir nicht die Richtigen. Lass uns doch mal zurücktreten, lass uns das mal tun, was sonst keiner macht. Weißt du, bei Joe Biden bin ich mir heute noch nicht sicher, ob ich überhaupt weiß, dass er zurückgetreten ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn der bei seiner Wahlkampfrede sagt, hey Joe, alles gut, super, ole, ole, super Joe. Ah, I'm President, ja Joe, alles ist super. Oh, da ist meine Vizepräsidentin, ja, ja, alles gut, Joe, wink in die Kamera. Mei, also die etablierten Parteien haben halt in den letzten Jahren leider keine Sprache gefunden und auch keine Mittel, dass sie sagen, wir machen was, was bei den Leuten ankommt, wo die Leute sagen, ja, das glaube ich, das ist gut für mich, also in den diversen Themen. Deswegen, also die Zerlegung, wenn man so nimmt, ist ja dann vorher passiert. Also indem sie Dinge getan haben, also ich bin ja alter Grüner und bin ja auch, ich sag mal, enttäuscht, dass es also von Anfang an sehr holprig war mit der Ampel. Also und irgendwie, ja, also da ist einiges nicht so super klaffer. Und deswegen, ja, die kriegen zurück, was sie halt rausgeben. Das Einzige, ich stehe heute immer da und denke mir, ihr lieben etablierten Parteien, ob jetzt links oder rechts oder Mitte, so Ding, findest doch irgendwie ein Mittel, dass wir wenigstens die ganz Rechten oder die ganz Linken irgendwie fernhalten. Aber weil da werden ja nur Parolen geklopft. Es gibt ja keine Lösungen. Weil zum Sagen, wir schieben jetzt 20 Millionen Leute ab bei dieser Remigrationskiste. Alter, wer ist denn das alles? Muss ich dann auch raus, weil mein Deutsch nicht so gut ist?
Würde ich sagen.
Also wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich sollte man Bayern entleeren. Also ich sage, ich habe mal gesagt, mein Ding wäre so, warum der man nicht alle Nazis auf Sylt, verstehst du? Wir nehmen Sylt wie damals, wir haben ja Sansibar hergeschenkt. Haben getauscht mit Helgoland und Sansibar. Und es ist so, wirklich, Sansibar ist schon eine geile Insel. Nein, aber wenn wir jetzt alle da drauf tun würden auf Sylt, dann können die feiern, können singen und Krabben essen.
Und da gibt es auch eine Sansibar.
Und da gibt es auch eine Sansibar. Also insofern wird's, das ist, da schließt sich der Kreis.
Ein besonderer Kreis, der sich da schließt. Michael Mittermeier im Gespräch mit Torben Pölz. Eine Frage habe ich aber jetzt noch. Nach der Gründung seines Münchner Comedy Clubs gibt es jetzt auch einen im Norden. Den Lucky Punch im Restaurant Bullerei.
Wir laufen super. Die Münchner Szene entwickelt sich wahnsinnig toll. Wir haben eine Fernsehstaffel hinter uns. Uns gibt seit einem Jahr Comedians aus ganz Deutschland, kommen zu uns, wollen spielen. Also es ist total krass. Und die Geschichte jetzt in der Bullerei, wir nennen es jetzt Lucky Bullerei, ist ja ein schöner Name, und spielen jetzt jeden letzten Donnerstag im Monat in der Bullerei, mache eine Doppelvorstellung, 18 Uhr und 20 Uhr. Da kann sich dann jeder entscheiden, hey, ich gehe um 18 Uhr, danach gehe ich essen in der Bullerei. Weißt du, by the way, das ist so ein fucking geiles Restaurant. Ich liebe diesen Raum. Ich würde töten, um die Bullerei nach München zu holen. Oder wenn du dann sagst, oh, ich gehe vorher essen, gehe um 8 dann in Comedy. Und das Schöne ist, dass sich da die Szene mischen wird. Wir schauen, dass wir natürlich ein paar Münchner hochkriegen bei jeder Vorstellung. Wir haben ein paar ganz krasse Leute. Aber dass wir es auch mischen hier mit der Szene. Also wir haben zum Beispiel einen, der jetzt in Hamburg wohnt, ist aber in München aufgewachsen, Freddy Ekoe. Und der ist krass gut, ganz jung, ganz neu. Und hoffen natürlich aus der Hamburger Szene auch Leute, dass sie sich mischen mit unseren Leuten.
Heißt das jetzt, dass du einmal im Monat dann nach Hamburg kommst?
Also ich werde es nicht schaffen, jeden einmal im Monat, weil tatsächlich meine Touren sind ja oft auch schon 1,5 Jahre durchgeplant. Aber da braucht man nicht mehr traurig sein, weil ich bürge echt dann mit meinem Namen auch, und das ist bei uns im Lucky Punch Club ja auch so in München, wir suchen einfach gute Comedians aus. Und wir haben halt einfach einen riesen Pool mittlerweile. Und das war in Hamburg jetzt auch. Also ich glaube, niemand wird rausgehen und sagen, oh, ich habe den Mittermeier vermisst. Und so muss es ja sein. Die neue Szene ist so gut. Also es ist schön, dass ich dabei bin, aber sie brauchen mich ja nicht, um einen geilen Abend zu machen.
Also, vielleicht geht ihr mal zu so einem geilen Abend in die Bullerei nach Hamburg oder ihr besucht ihn einfach auf seiner Tour. Die kommt jetzt, die heißt Flashback und er geht damit auf Zeitreise. Die Tickets dafür gibt's im Netz. So, das war's hier mit der Intensivstation mit dem September-Rückblick. Dabei waren Richard Barkowski, Axel Naumer, Antonia von Romatowski, Tobias Brodovi, Stephanie Ray, Peter Stein und Torben Pöls. Hier am Mikrofon war Stefan Fritsche. Der nächste Monatsrückblick dann schon in 28 Tagen. Und wenn Sie den schon mal jetzt und hier in der ARD Audiothek abonnieren, verpassen Sie ihn nicht.
Ich bin damit fein.
Ja, das ist fein.
Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben.
Ja, nee, kleben. Ich bin ja nicht letzte Generation. Also, schönen Oktober noch auf der breiten Seite des Lebens.